Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil vom Galaterbrief, wenn die Gnade ein Leben reich macht. Und ich möchte gleich folgenden Bibelvers von dir anstellen, nämlich Galater 5, Vers 14. Und das baut auf das, was ich vor, glaube ich, 3 Wochen gesagt habe. Können Sie nochmal nachhören, vielleicht im Internet. Und heute eben das Thema, wenn die Gnade ein Leben reich macht. Und da folgenden Bibelvers, nämlich Galater 5, Vers 14, dort steht: Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was für ein gewaltiges Wort. Das heißt, das ganze Gesetz ist in einem erfüllt, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was für ein Unterschied, also nicht Erfüllung vom Gesetz, nicht eigene Leistung, nicht eigenes Bemühen oder Gebote, sondern einfach, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Interessant, ist das nur im Neuen Testament so oder kommt das schon im Alten Testament vor? Der Herr Jesus, er wurde eines Tages von einem Gesetzesgelehrten gefragt. Und da gibt der Herr Jesus zur Antwort, nachdem er gefragt wurde, ja, was ist das Größte, was ist das Wichtigste, was ist das schönste Gebot des Alten Testaments? Da gibt der Herr Jesus Folgendes zur Antwort. Und er sagt in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ihm ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. Das Gesetz ist das 5. Mose, die Propheten, Jesaja und so weiter. Das heißt also, der Herr Jesus, nachdem er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, sagt die Liebe. Also nicht Erfüllung vom Gesetz, nicht irgendwie, du musst, du sollst, du darfst nicht, sondern die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmenschen. Das ganz kurz als Einstieg. Das ist einfach ein Bild. Ich liebe es bei uns, wo wir wohnen, da kreist jeden Tag, morgens und abends, kreist ein solcher Rot-Milan. Ich liebe dem zuzuschauen, wie er so einfach am Horizont oder am Himmel seine Kreise zieht. Ich liebe es, wenn ich einen Storch sehe. In Israel gibt es sehr viele Störche. Wenn sie scheinbar mühelos am Himmel schweben. Aber einen Vogel fasziniert mich am meisten. Auf den kommen wir noch zu sprechen. Aber interessanterweise, alle diese Vögel, sie können majestätisch im Aufwind fliegen, ohne viel Aufwand. Sie breiten einfach ihre Flügel aus und es wird ein Kreuz daraus. Anscheinend ermöglicht es das Kreuz, dass sie im Aufwind leben können. Diesen einen Vogel, der mich am meisten fasziniert, ist dieser hier. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ein Albatros. Ein Albatros, der wird bis zu 12 Kilogramm schwer, seine Flügelspannweite bis zu 3,50 Meter. Und er kann stundenlang, ja tagelang, über hunderte von Kilometern segeln, ohne ein einziges Mal mit den Flügeln zu schlagen. Einfach nur im Aufwind, ohne einen Flügelschlag. Aber dieser Albatros hat einen Nachteil. Er kann nicht aus eigener Kraft abheben. Sein Gewicht von 12 Kilogramm ist zu schwer. Seine Flügelspannweite zu groß, dass er sich aus eigener Kraft bewegen könnte, dass er sein Gewicht in die Luft heben kann. Das ist sein großer Nachteil. Nur wenn er seine Flügel ausbreitet und der Wind kommt, wenn er seine Flügel ausbreitet und ein Kreuz daraus wird, da kommt der Wind und er lässt ihn schweben. So kann er im Aufwind leben. Nun kommen wir zur Theologie des Apostels Paulus. In der Theologie des Apostels Paulus ist ein Wort, kommt immer wieder vor, auch insbesondere im Galaterbrief. Und dieses eine Wort heißt das Kreuz. Im Galaterbrief schreibt Apostel Paulus immer wieder, gekreuzigt, mitgekreuzigt, das Kreuz. Und dazu nun drei Bibelstellen. Galater 2, Vers 19, da sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann eine andere Bibelstelle, Galater 5, Vers 24, dort steht, die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und dann noch eine dritte Bibelstelle, Galater 6, Vers 14, in diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Anscheinend ist das Kreuz der Angelpunkt, um im Aufwind Gottes leben zu können. Die Vogelwelt macht es uns vor, wir haben den Rotmilan gesehen, den Storch, den Albatros. Wenn sie ihre Flügel ausbreiten und ein Kreuz daraus wird, können sie im Aufwind leben. Und genauso ist es mit uns Christen. Nur wenn das Kreuz vom Golgatha der Mittelpunkt unseres Lebens ist, nur wenn das Kreuz von Golgatha unser Leben bestimmt, nur dann sind wir fähig, im Aufwind Gottes zu leben. Deswegen sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn wir das so lesen, alle diese Bibelstellen, die wir jetzt gelesen haben im Galaterbrief über das Kreuz, da kommt dieses Gekreuzigtsein immer in der Vergangenheitsform vor. Mit Christus gekreuzigt. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir haben das letzte Mal ein wunderschönes Bild, da möchte ich mich noch bedanken bei der Sarah Sieg, die hat mir das gemalt. Haben wir eine Hängematte in Jesus hineingehängt. Das sehen wir jetzt, diese Hängematte in Jesus hängend. Und nun sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und anscheinend dieses Gekreuzigtsein mit Jesus ist der Wendepunkt des Lebens des Apostels Paulus. Ist aber auch der Wendepunkt in jedem einzelnen unserer persönlichen Leben. Wenn ich mit Jesus Christus gekreuzigt bin. Mit Jesus Christus gekreuzigt zu sein bedeutet, mein Leben gehört Jesus. Jesus ist mein Herr und Meister. Jesus ist mein Chef. Ja, sogar noch mehr, Jesus ist mein Besitzer. Ich gehöre Jesus. Und wenn ein Mensch so zusammen mit Jesus gekreuzigt ist, also mit ihm verbunden, bedeutet das, dann hängt er wo? Am Kreuz, deswegen diese roten Nägel. Er ist dort angenagelt. Und diese Nägel, die halten uns zwar ein für allemal. Und deswegen sagt Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, Vergangenheitsform. Nun, der Begriff gekreuzigt kommt von dem Wort Kreuz und ist ein Synonym für schlimmste Qualen, schrecklichste Leiden, für größte Verlassenheit und Schande. Das Kreuz von Golgatha zeigt uns aus der Sicht Gottes die Heiligkeit, wie er ist, aber auch die Schrecklichkeit der Sünde, die Verlorenheit des Menschen. Aber das Kreuz von Golgatha ist noch viel mehr, ist auch ein Ausdruck der allergrößten Liebe. Denn dort am Kreuz hängt nicht irgendwer, sondern Jesus Christus. Er, der Schöpfer, er, der lebendige Gott, Gott in Menschengestalt. Und dort hängt Jesus Christus, und zwar an meiner Stelle, an der Stelle des Geschöpfs. Er mit unserer Schuld beladen. Für uns wird er zur Sünde gemacht und deswegen hängt er am Kreuz. Und an ihm, dem Unschuldigen, an Jesus Christus, dem man keine Schuld zeigen konnte, konnte nicht sagen, er hat das und jenes gemacht, selbst als sie ihn angeklagt haben, dort hängt er, Jesus Christus, am Kreuz. und an ihm, dem Unschuldigen, wird wegen mir das Gericht vollzogen. Und damit hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ein Ende gemacht mit meiner Verlorenheit, mit meiner Sünde. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Ja, am Kreuz von Golgatha hat Jesus Christus unsere Heiligkeit wiederhergestellt, unsere Gerechtigkeit wiedererlangt. Und das Kreuz von Golgatha weist hin auf die weit ausgebreiteten Arme des lebendigen Gottes. Und damit ist das Kreuz von Golgatha der Weg zurück zu Gott, die Türe zum Vaterhaus, zurück nach Hause. Der Apostel Paulus ist von dieser Tatsache so überwältigt, dass er nichts anderes sagen kann. Und jetzt kommt der nächste Bibelvers. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Galater 6, Vers 14. Und so fokussiert sich am Kreuz von Golgatha nicht nur Gottes Heiligkeit, sondern auch Gottes Liebe. Gottes Liebe zu jedem einzelnen Sünder, der zu ihm kommt. Und deswegen ist der Apostel Paulus so voller Dankbarkeit, voller Freude und voller Ehrfurcht. Und er kann nichts anderes als dieses Geschehen am Kreuz von Golgatha kann er immerzu vor Augen halten. Und er sagt, ich habe das vor Augen, zwar die ganze Zeit. Und auch das wollte er den Galatern vor Augen malen. Und auch bei den Galatern will er das und nichts anderes vor Augen wissen. Denn er weiß, das Geschehen am Kreuz von Golgatha ist der Ausgangspunkt unserer Errettung, ist der Mittelpunkt unserer Erlösung, ist der Zielpunkt unserer Rechtfertigung und hat als Endpunkt unsere Verherrlichung. Am Kreuz von Golgatha ist das Gesetz zu seinem Ende gekommen. Und zwar für einen jeden, der da glaubt. Der Apostel Paulus sagt es so. In Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Am Kreuz von Golgatha, ich wiederhole mich ganz bewusst, ist das Gesetz zu seinem Ende gekommen für einen jeden, der da glaubt. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus gehörst, wenn du Jesus in dein Leben hineingenommen hast oder mit dem Bild der Hängematte zu sagen, wenn du deine Hängematte in Jesus hineingehängt hast, dann ist das Gesetzesforderung für dich nicht mehr relevant. Deswegen sagt Paulus, Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. In Galater 1, Vers 19 lesen wir Folgendes. Galater 1, Vers 19, da ist irgendein Handy, noch abschalten bitte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Galater 1, 19, da steht, in Wirklichkeit jedoch haben wir mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, das heißt, das Urteil des Gesetzes wurde vollzogen, wo? Am Kreuz von Golgatha. Und wenn ich ja nun in Jesus bin, mit Jesus verbunden bin, hat die Forderung des Gesetzes für mich nichts mehr zu tun. Und deswegen bin ich dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Am Kreuz von Golgatha wurde das Gesetz erfüllt. Die Forderungen des Gesetzes, dem wurde Genüge getan. Es wurde völlig durch Jesus Christus eingehalten und abgeurteilt. Und deswegen, noch einmal, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Und so darf dieser Mensch, der da glaubt, sich einfach an das Kreuz klammert, an das Geschehen, was am Kreuz von Golgatha geschah, der darf lernen, im Aufwind des lebendigen Gottes zu leben. Er darf lernen, im Zeichen dieses Kreuzes Sieg zu haben, ein Leben des Überwinders zu führen. Er darf lernen, um es mit diesen Bildern zu zeigen, die ich am Anfang gezeigt habe, vom Rotmilan, vom Storch, vom Albatros. Er darf lernen, seine Glaubensflügel auszubreiten. Und er darf lernen, im Aufwind Gottes zu leben. Vielleicht tönt es paradox, und es ist auch ein Paradox, aber es gibt so viele Paradoxe in der Bibel, die ich nicht verstehen kann. Auf der einen Seite, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber ich darf lernen, mit diesem Gekreuzigtsein im Aufwind zu leben. Paulus sagt den Galatern gegenüber Folgendes. In Galater Kapitel 6, 14, durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt. Und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Leider sind die Galater so vergesslich. Und leider sind wir oft so vergesslich. Der Apostel Paulus, er muss die Galater wie zurechtweisen. Er muss ihnen sagen, Leute, ihr habt Jesus aus den Augen verloren. Und er sagt das, indem er sagt, in Galater 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, dem doch Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt wurde. Sie wurden verzaubert. Verzaubert bedeutet, jemand kommt und lenkt mich ab. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, so ein Taschendieb oder ein Trick. Oder diese drei Becher, man muss raten, wo die Kugel drunter ist. Noch nie gesehen. Man hat nie recht. Die sind so geschickt. Und genau das meint der Apostel Paulus. Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch den Blick von Jesus abgelenkt? Sie haben Jesus aus den Augen verloren. Für die Galater war das Geschehen am Kreuz von Golgatha nicht mehr präsent. Sie meinten, ich muss mich doch irgendwie anstrengen. Und so schnell sind wir auch als Christen, vielleicht um uns selber zu schützen, eine Gemeinde zu schützen, sind wir sehr schnell dabei, dass wir anfangen, du musst, du sollst, du darfst nicht. Und genau das haben die Galater getan. Sie haben gemeint, dadurch würden wir vielleicht zu besseren Christen, einen heiligen Lebensstil pflegen, besser vor Gott dastehen. Und die Galater, die irrten gewaltig. Und so kommt der Apostel Paulus, wenn ihr den Galaterbrief durchgelesen habt, kommt der Apostel Paulus zum Abraham. Und er fragt, der Paulus fragt die Galater, ja, vergleich doch mal den Abraham. Durch was wurde er gerecht gesprochen? Indem er sich angestrengt hat? Und jedes Mal, wenn er sich angestrengt hat, der Abraham, da hat er im Grunde genommen, ich sag's mal so, Mist gebaut. Der Abraham, durch was wurde er gerecht? Durch eigene Leistung, durch eigenes Bemühen, durch den eigenen Eifer, durch seinen sogenannten heiligen Lebensstil, indem er das Gesetz befolgte. Übrigens, das Gesetz kam erst einige hundert Jahre später. Der Abraham war vor dem Gesetz da. Und doch wurde er vor Gott gerecht gesprochen. Ja, wie wurde er gerecht gesprochen? Wir lesen Folgendes in Galater 3, Vers 6. Da heißt es, und Abraham glaubte der Schrift, glaubte Gott, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, der Glaube des Abraham. Paulus sagt damit ganz klipp und klar, bei Gott zählt nicht unsere Leistung, nur der Glaube. Nur das Vertrauen in das, was Gott getan hat. In das Vertrauen am Geschehen am Kreuz von Golgatha. Nun, der Abraham selber, der war alles andere als ein Musterschüler. Der Abraham, wenn man sein Leben anschaut, er glaubte Gott und er zog aus. Aber dann kamen Nöte in seinem Leben, dann verkaufte er zweimal seine Frau, um sein eigenes Leben zu schützen. Da ist eine Hungersnot im Land, er zieht hinab nach Ägypten. Als die Verheißung Gottes ausbleibt, schwängert er seine Magd, die Hagar. Also das heißt, der Abraham war ein ganz normaler Mensch. Aber eines tut der Abraham immer, trotz seinem Versagen. Er geht in seinem Versagen, kehrt er zurück zum lebendigen Gott und er kehrt bildlich gesprochen zurück zum Kreuz von Golgatha. Der Abraham baut nämlich dem Herrn einen Altar. Das sehen wir in 1. Mose 13, 18 und noch andere Verse, die ich nicht alle zitiere. Aber der Abraham kommt und baut dem Herrn einen Altar. Das heißt, Abraham sucht Zuflucht beim Kreuz. Weil der Altar ist ein Hinweis auf das Kreuz von Golgatha. Und wir, wo suchen wir Zuflucht? Paulus, er will den Galatern ganz klar vor Augen malen. Hab doch einfach das Kreuz vor Augen. Und deswegen Galater 6, 14 erneut, wo der Apostel Paulus sagt, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist dieses Paradox. Paulus sagt, mit Christus am Kreuz verbunden, um zu leben. Mit Christus am Kreuz gestorben, um seine Auferstehung kennenzulernen und zu erfahren. Bist du mit Jesus gekreuzigt? Einfach mit Jesus verbunden am Kreuz, weil du dein Leben Jesus gegeben hast? Kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Müssen wir das Gesetz halten? Müssen wir das Gesetz erfüllen? Müssen wir das tun? Wir haben ganz am Anfang gesagt, das Maß aller Dinge ist die Liebe. Da kommt eines Tages ein Pharisäer, oder besser gesagt, der Herr Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer zum Mittagessen. Vielleicht war es Abendessen, ich weiß es nicht. Und dann passiert Folgendes. In Lukas 7, Vers 37. Lukas 7, Vers 37. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trockneten sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Der Pharisäer als Gastgeber, der war alles andere als begeistert, dass da eine stadtbekannte Sünderin zu ihm ins Haus kommt. Wahrscheinlich, weil Jesus zugegen war, hat er sie nicht rausgeschmissen. Und das, was dann diese Frau tut, empört ihn so, dass er sich bei Jesus beschwert. Da kommt der Herr Jesus und sagt zu diesem Pharisäer, der Herr Jesus erzählt ihm eine Geschichte. Und er sagt ihm Folgendes. In Lukas 7, 41, zwei Männer hatten Schulden. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da schenkte es beiden. Was meinst du? Wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie dieser Mann, der wird Simon genannt, wieder ganz verlegen wurde. Es dämmerte ihm. Und ganz verlegen antwortete er in Lukas 7, Vers 43, ich nehme an, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Und Jesus sagt zu ihm, richtig, du hast richtig geantwortet. Und dann sagt der Herr Jesus, was der Grund der Handlung dieser Frau war, im nächsten oder übernächsten Vers, Lukas 7, 47, ich kann dir sagen, lieber Simon, woher das kommt, ihre Handlung. Ich kann nicht sagen, weswegen sie das tut. Denn ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wenn man wenig vergeben wird, liebt auch wenig. Das heißt, der Herr Jesus sagt, weil sie liebt, hat sie das getan. Und sie liebt, weil sie von einer anderen Liebe überwältigt wurde. Sind wir uns bewusst, was unsere Sünden, was meine Schuld, was deine Schuld bewirkt hat? Sind wir uns dessen bewusst? Wegen meiner Schuld verließ der Herr Jesus den Himmel. Wegen meiner Schuld tauscht er den Palast mit dem Stall und dem Kreuz. Wegen meiner Schuld wurde er der Allerverachtetste und Unwerteste. Wegen meiner Schuld wurde er verraten, verleugnet, verspottet und verhöhnt. Misshandelt und geschlagen, wegen meiner Schuld. Wegen meiner Schuld wurde er ans Kreuz genagelt. Ist es uns bewusst, was es Jesus gekostet hat, dass er uns vergeben kann? Und wisst ihr, je mehr uns das bewusst wird, wir müssen keine großen Sünder sein. Wir müssen nicht irgendwie etwas Schlimmes getan haben, aber wenn wir wissen, was Gott und wie Gott die Sünde sieht Und es ist die kleinste Sünde, den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht hat. Wenn ich das weiß und wenn ich zutiefst von dem innerlich bewegt bin, dann kann ich doch gar nicht anders. Ich muss lieben. Ich muss die Liebe erwidern, mit der ich geliebt wurde. Da kann ich doch nicht anders, als kann ich nur staunen und anbeten. Da kann ich doch nur diesem Herrn, der für mich ans Kreuz geht, kann ich nur staunen, loben, danken und anbeten. Und dann habe ich doch den Wunsch, ganz nah bei dieser Person zu sein. Ich liebe ihn ja, weil er mich zuerst geliebt hat. Ganz nah bei ihm. Und deswegen sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm verbunden. Ich bin dort so innig mit ihm verbunden, weil er am Kreuz alles, alles, wirklich alles für mich getan hat. Und aus dieser Verbundenheit, aus dieser Verbindung mit Jesus Christus, aus Liebe, ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat und hat mich geliebt, als ich noch ein Sünder war. Und aus dieser Verbindung dann mit ihm heraus darf Folgendes entstehen, wie der Apostel Paulus dann sagt, in Galater 5, Vers 22. Da redet er von dem, wenn wir so mit Jesus verbunden sind. Da redet er und sagt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, Freundlichkeit, in Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow, was für ein Katalog. Und es sind die Folgen von dem, wenn ich mit Jesus am Kreuz verbunden bin und bleibe. Dann kommt diese Frucht von selbst. Ich darf lernen, im Aufwind Gottes, im Aufwind der Gnade Gottes zu leben. Nun, bevor wir auf die Frucht des Geistes eingehen, möchte ich noch aber etwas aufzeigen. Ich muss es aufzeigen, weil die Galater standen in Gefahr und hatte Jesus aus den Augen verloren. Ich möchte aufzeigen, was passiert, wenn ein Christ eben nicht sich mit Christus gekreuzigt hält. Wenn der alte Adam wieder regiert, wenn das eigene Ego immer im Vordergrund steht, und dieses Ego kann im Vordergrund stehen, zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Wenn ich immer Recht haben muss, immer der Erste, wenn ich mir nichts sagen lasse. Und dann passiert Folgendes. Galater 5, Vers 19. Und es erschüttert mich, wenn ich das so lese. Da sagt Paulus, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann es euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für ihn bereitet. Das heißt, er wird sein ganzes Erbe wird er verlieren. Paulus beschreibt hier Christen, die sich vom alten Ich, vom alten Wesen bestimmen und beherrschen lassen. Genau das war bei den Galatern der Fall. Und dann gehen diese Galater aufeinander los, so wie die wilden Tiere in Galater 5, Vers 15. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch eine vom anderen aufgefressen. Was für eine Tragik. Anstelle Heiligkeit, aufgrund der Verbindung mit Jesus am Kreuz, gehen die Christen aufeinander los. Anstelle von Frieden, weil man mit Jesus am Kreuz ist, wird er gebissen, zerkratzt und man droht sogar, einander aufzufressen. Nicht aus Liebe. Es gibt das Sprichwort, ich habe dich zum Fressen gern, überhaupt nicht. Da hasst man einander. Und das in der Gemeinde Jesu. Aber gehen wir wieder zurück zu der Frucht des Geistes. Noch einmal lese ganz bewusst, da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Paulus kommt, nachdem er den ganzen Palmares aufgeführt hat, von den negativen Dingen, die passieren, wenn jemand nicht mit Jesus am Kreuz ist. Er kommt und sagt, aber die Frucht des Geistes ist, fängt er an, Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und interessanterweise, wir finden hier keine Betriebsanleitung. Es wird nicht gesagt, wie diese Frucht wächst. Es ist kein Handbuch vorhanden, keine To-Do-Liste. Es wird auch nicht gesagt, mein lieber Freund, strenge dich mal an. Jetzt fange an, die 10 Gebote zu halten. Irgendwie wächst die Frucht des Geistes auf einem anderen Weg. Paulus, er macht jedoch etwas. Er weist hin auf das Kreuz von Golgatha. Er sagt nämlich im nächsten Vers, in Vers 24, nachdem er gesagt hat, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Und dann sagt er in Vers 24, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Anscheinend ist dieses mit Jesus verbunden sein am Kreuz. Nicht ich, Jesus in mir, ist der Schlüssel zu einem Leben in den Früchten des Geistes. Das heißt, wenn ich mit Jesus am Kreuz verbunden bin, heißt das, dass dann die Früchte des Geistes von selbst entstehen. Wer mit Jesus gekreuzigt ist, dieser alte Mensch, dieser alte Adam, Ego, wirklich am Kreuz ist, und es ist jeden Tag ein neues sich herausfordern lassen, bin ich wirklich mit Jesus verbunden? Bleibe ich mit Jesus verbunden? Wenn ich mich plötzlich anfange zu ärgern, nein, Herr Jesus, ich bin mit dir verbunden. Wenn der Nachbar mir das zu leiden merken will, nein, ich bin mit Jesus verbunden. Wenn ich eigentlich Recht habe, aber habe den Eindruck, nein, mir wird nicht Recht getan, bin ich mit Jesus verbunden. Wenn ich so mich mit Jesus Christus gekreuzigt halte, ganz bewusst, dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben zum Tragen. Und diese Kraft hilft mir, im Aufwind Gottes zu leben. Dieser Aufwind Gottes ist es, der in mir die Frucht des Geistes wirkt. Paulus sagt in Galater 5, Vers 25, er geht wieder einen Schritt weiter. Er kommt nun auf den Heiligen Geist zu sprechen. Und er sagt da, Galater 5, Vers 25, da wir nun also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Schritt und Tritt bedeutet ein Schritt nach dem anderen. Eine Alltagssituation nach dem anderen. Dürfen wir lernen, uns vom Geist Gottes, von diesem Aufwind Gottes tragen zu lassen. Kommen wir nochmal zu diesem Albatros. Ich möchte sagen, er ist der König der Lüfte, segelt über hunderte von Kilometern. Es gibt Forscher, die sagen, er kann die ganze Erde umrunden, immer im Aufwind von einer Welle zu der anderen, ohne einen einzigen Flügelschlag. Aber etwas kann er nicht, haben wir gesagt, er kann sich nicht aus eigener Kraft in die Lüfte heben. Er braucht immer den Wind unter sich, der ihn trägt. Und nur wenn er seine Flügel ausbreitet, ein Kreuz daraus wird, nur dann kann er im Aufwind leben. Auch wir können nur im Aufwind der Gnade Gottes leben, wenn wir mit Jesus am Kreuz verbunden sind. Ist dein Leben mit Jesus am Kreuz verbunden? Ist dein altes Ego mit Jesus am Kreuz? Tritt es immer mehr in den Hintergrund? Wenn Jesus immer mehr im Vordergrund deines Lebens ist, wird der Heilige Geist in deinem Leben die Frucht wirken. Und diese Frucht des Geistes entsteht, wenn ich mit ihm wirklich eine Beziehung lebe. Wenn du dir dein Leben Jesus gegeben hast, bei deiner Bekehrung, da wurdest du ein für allemal mit Christus gekreuzigt. Dein altes Ego, dein alter Adam ist tot. Und nun darfst du lernen, mit Jesus zu leben. Das geht nur durch diese Beziehung. Und diese Beziehung lebt man nur mit Jesus Christus, wenn du in seinem Wort, in der Bibel zu Hause bist. Wenn dein Wort, die Bibel, deine tägliche Speise ist. Du musst nicht ganze Bibel durchlesen aufs Mal. Aber nimm die Bibelverse, nimm die Kapitel. Und wenn du Zeit hast, studiere ein ganzes Buch. Lebe in seinem Wort und suche immer in seinem Wort eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Staune, was du darin entdecken kannst. Nimm gute Kommentare, forsche, suche. Suche Jesus und sein Licht. Und dann mach es dir zur Angewohnheit, dass du alles, wirklich alles im Gebet dem Herrn Jesus sagst. Mit dem Herrn Jesus deine Freuden, deine Ängste, deine Jubel, deinen Dank, ihm alles sagst. Mach es dir zur Gewohnheit, mit ihm deine Sorgen zu besprechen und ihm dein Glück zu erzählen. Die Frucht des Geistes entsteht, wenn du anfängst, mit ihm so zu verbunden sein, dass du nur noch loben und danken kannst. Dass du anfängst, ihn anzubeten über seine Erlösung, über seinem Wesen, über seine Fürsorge, indem du ihn anbetest, weil er ist Gott. Bist du so mit ihm verbunden? Kommen wir noch zu einem letzten. Wir werden durch das, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir dem Gesetz gestorben sind, werden wir nicht gesetzlos. Sondern wer liebt, der kann gar nicht sündigen. Wer von der Liebe Jesu durchdrungen ist, der wird nicht stehlen. Wer von der Liebe Jesus überwältigt ist, der wird nicht lügen. Wer von der Liebe Jesus gepackt ist, der wird die Ehe nicht brechen. Wer von der Liebe Jesus geleitet wird, der wird sich keine schmutzigen Filme im Internet anschauen. Sondern den einen einzigen großen Wunsch, nämlich mit Jesus Christus gekreuzigt sein. Und so komme ich zum Schluss. Wenn du mit Jesus Christus gekreuzigt bist, dann bist du so mit Jesus verbunden, dass sich das in deinem Leben erfüllt, was der Apostel Paulus sagt in Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn Jesus Christus hat uns zuerst geliebt am Kreuz von Golgatha. Und dann durften wir unser Leben als Hängematte gleich bei ihm am Kreuz einhängen. Und dann dürfen wir lernen, mit ihm verbunden. Aus Liebe zu ihm wird automatisch alles erfüllt. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dazu möge uns der Herr Jesus viel, viel Gnade schenken. Jeden Tag neu. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir aus ganzem Herzen einfach Danke sagen, dass du alles, wirklich alles am Kreuz von Golgatha getan hast. Du hast uns gerufen, du hast uns gezogen, du hast uns die Schuld vergeben, du hast uns zu deinem Kind gemacht. Wir dürfen dein Eigentum sein. Du wohnst in unseren Herzen. Und jetzt, Herr Jesus, möchte ich so mit dir verbunden sein. Und dann entsteht ja die Frucht des Geistes von selbst. Nicht aus eigener Anstrengung, nicht durch das eigene Bemühen, sondern in der Verbindung mit dir. Du bist es, der es wirkt in meinem Herzen. Und so möchte ich mich dir, Herr Jesus, ganz bewusst zur Verfügung stellen. Jeden Tag, immer wieder neu, Schritt für Schritt. Und danke dazu, dass du zum Wollen auch das Vollbringen schenkst. Danke, Herr Jesus. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.